Herzlich willkommen zum Podcast von JWD, heute mit dem Thema die Zukunft des Lernens mit KI. Mein Name ist Christian Richter.
Und mein Name ist Cornelia Brückner. Wir arbeiten als Referent und Referentin für Medienbildung am Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg. Hallo Christian.
Hallo Cornelia, schön, dass wir uns heute wieder treffen können, um über Fragen zum Thema KI in der Bildung zu sprechen. Und diesmal haben wir sogar auch einen ganz aktuellen Anlass dafür.
Ja, Christian, denn Anfang dieses Jahres hat die Ständige Wissenschaftliche Kommission, das ist kurz SWK, der Kultusministerinnenkonferenz, ein Impulspapier mit Empfehlungen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz an Schulen herausgegeben. Das trägt den etwas sperrigen Titel Large Language Models und ihre Potenziale im Bildungssystem. Das ist doch eigentlich ein schöner Titel, oder?
Na, ich weiß nicht, ob ich den so griffig finde. Das Gute daran ist aber, dass es mit diesem Papier jetzt endlich bundesweite Empfehlungen gibt. Vorher gab es ja nur Handreichungen, die einzelne Länder publiziert hatten. Auch Brandenburg hat ja so eine Handreichung rausgegeben. Und nun aber eben ein bundesweites Papier. Und das beleuchtet ja das Thema KI und insbesondere die Nutzung von solchen Angeboten wie ChatGPT aus verschiedenen Perspektiven. Aber, und deswegen für uns ja so relevant, immer mit Bezug auf Schule.
Lass uns doch nochmal kurz zurückgehen und fragen, wer schreibt hier überhaupt? Diese Ständige Wissenschaftliche Kommission ist relativ neu. Sie wurde erst 2020 eingerichtet. 2023 wurde sie dann schlagartig durch die von ihr vorgeschlagenen Maßnahmen gegen den Lehrermangel bekannt. Sie empfahl unter anderem, dass Lehrerinnen im Ruhestand wieder arbeiten, LehrerInnen in anderen Schulformen unterrichten und Lerngruppen vergrößert werden sollten. Das war ehrlich gesagt ein heiß diskutiertes Papier. Gedacht ist diese Ständige Wissenschaftliche Kommission eigentlich als ein unabhängiges wissenschaftliches Beratungsgremium. Ihr gehören 16 BildungsforscherInnen aus unterschiedlichen Disziplinen an.
Ja, und du hast es ja gerade gesagt, dass diese Kommission erstmal unabhängig arbeiten soll. Unabhängig vor allem von der Politik. Und das ist natürlich erstmal ein Vorteil, dass die da nicht an irgendwelche Vorgaben gebunden sind. Das hat aber auch zur Folge, dass das, was sie publizieren, auch noch nicht verbindlich ist. Es sind also, naja, sagen wir mal, Empfehlungen, die sie aussprechen können. Aber trotzdem können diese Empfehlungen halt Druck erzeugen, und zwar Druck auf die KultusministerInnen, damit diese eine gemeinsame Perspektive oder auch eine bundesweite Strategie in zentralen Bildungsfragen erarbeiten. Und das Besondere ist, dass das Gremium diesmal nicht auf einen Auftrag der Kultusministerkonferenz gewartet hat, sondern sich aus einer eigenen Initiative heraus mit dem Problem beschäftigt hat. Einfach, weil sie es für so dringlich hielten. Und das Papier selbst ist auch frei zugänglich. Und deswegen konnten wir es auch in den Shownotes unter diesem Podcast verlinken. Es ist aber auch zu finden auf unserer JWD-Seite unter jwd-bb.de. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was erhofft sich denn diese Kommission durch dieses Papier? Was wir vermuten ist, dass man offenbar nicht die gleichen Fehler machen möchte wie in anderen Fragen zuvor. Also bei den Themen Inklusion zum Beispiel oder auch bei der Digitalisierung allgemein haben sich ja verschiedene Gremien wie auch die Kultusministerkonferenz ja immer eher zurückgehalten und oft erst im Nachgang zu den großen strategischen Linien sich geäußert. Und das will man diesmal also verhindern. Man will so ein bisschen vor die ganze Entwicklung kommen. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission und eben auch die KultusministerInnenkonferenz möchte sozusagen vorangehen. Denn eins ist auch klar, die Herausforderungen, die sich mit dem Thema KI in der Schule beschäftigen, die sind natürlich groß. Und deswegen ist ein gemeinsames Vorgehen in diesen großen Fragen auch so wichtig. Denn was man diesmal auch verhindern will, sind wieder solche Verästelungen oder irgendwelche Kleinstlösungen unter den Ländern. Das hat sich ja auch in der Vergangenheit oft als schwierig herausgestellt. Oder vielleicht anders ausgedrückt, die Ständige Wissenschaftliche Kommission möchte jetzt ein koordiniertes Vorgehen der Länder anstoßen.
Ja, und Christian, dazu ist man im Prinzip sogar bereit, neue Wege zu gehen. Es heißt in dem Papier, kurzfristig sei eine Übergangsphase notwendig, in der eine systematische Erprobung von Large Language Modellen bei offener Fehlerkultur stattfindet. Und das ist schon sehr bemerkenswert. Denn das Problem ist, es gibt noch keine Studien, wie sich Large Language Modelle auf den Lern- oder Bildungserfolg auswirken. Das heißt also, erst einmal werden Unterrichtskonzepte entwickelt und empirisch überprüft. Erst danach kann man bessere Aussagen treffen. Und ich würde sagen, so viel Bekenntnis zu Offenheit und Experiment gab es eigentlich selten.
Vielleicht kannst du mir aber zwischendurch mal kurz erklären, warum dieses Papier eigentlich diesen sperrigen Begriff der Large Language Modelle verwendet. Warum reden die nicht einfach von KI oder von KI-Systemen?
Ja, Large Language Modell lässt sich auch wirklich gar nicht so gut aussprechen. Christian, das bedeutet eigentlich im Prinzip nur, dass es um KI-Modelle geht, die mit Sprachdaten arbeiten. Und wenn man so will, ist ChatGPT nur eins davon. Das heißt also, sprachbasierte KI-Systeme ermöglichen es, mit digitalen Systemen auf der Basis von natürlicher Sprache zu interagieren. Na, du kannst dir das gut vorstellen. Es entstehen einfach dabei Texte oder Dialoge, die durch sehr komplizierte Berechnungen auf der Basis riesiger Datenmengen tatsächlich sozusagen vom Computer generiert werden. Es gibt ja auch noch andere KI-Systeme, die zum Beispiel Bilder generieren oder medizinische Diagnosen radiologischer Bilder durchführen. Oder sogar das Wetter vorhersagen. Aber das sind dann eben keine Large Language Modelle.
Jetzt hast du ja schon ein bisschen das Feld aufgemacht und einige von solchen Modellen vorgestellt. Und eins ist, glaube ich, uns auch mittlerweile klar. Seitdem diese Modelle, diese Large Language Modelle, wie eben ChatGPT, so ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt sind, ergeben sich mit ihnen ja so ganz tiefgreifende Fragen, die sich sowohl mit der menschlichen, aber eben auch mit der maschinellen Intelligenz beschäftigen. Aber es werden auch Fragen gestellt, welchen Stellenwert eigentlich noch Kreativität hat und welche Bedeutung werden eigentlich in Zukunft maschinell generierte Bilder und Texte haben. Und es ist ganz klar, wenn wir über diese Fragen nachdenken, dass das irgendwie auch Schule betreffen wird. Diese neuen Techniken, die werden jetzt nicht so einfach verschwinden. Und der Umgang mit KI-Systemen wird auch in Zukunft unser aller Leben prägen, sei es nun beruflich oder gesellschaftlich. Aber was genau heißt das denn jetzt? Was heißt es in der Schule, wenn wir mit KI arbeiten? Was heißt es zum Beispiel, wenn SchülerInnen jetzt ihre Hausaufgaben von einer KI erledigen lassen?
Ja, also Christian, ich hätte auch ganz gerne meine Hausaufgaben von der KI erledigen lassen. Aber ja, das gab es damals nicht. Jedenfalls war es so, dass in unserer Reihe KI in der Bildung vom letzten Jahr auch schon solche Fragestellungen aufgekommen sind. Auch wenn es ChatGPT damals noch nicht gab. Aber dass für verschiedene Akteure aus Bildung und Forschung das Thema KI zentral war, das war damals eigentlich auch schon total klar. In einer Folge hatten wir mit Professor Dr. Katrin Böhme und Janne Mesenhöller von der Universität Potsdam gesprochen. Die beiden forschen auch genau zu diesem Thema und arbeiten am Arbeitsbereich für Inklusionspädagogik im Bereich Sprache an der Universität Potsdam. Katrin Böhme leitet auch diesen Arbeitsbereich und auch verschiedene Forschungsprojekte zum Thema KI. Schwerpunkt ihrer Forschung sind außerdem das sprachliche Lernen, Sprachbildung sowie die sprachsensible Gestaltung schulischer Lerngelegenheiten. Janne Mesenhöller ist seit 3 Jahren wissenschaftliche Mitarbeiterin bei ihr. Sie hat einen psychologischen Hintergrund und promoviert zum Thema KI in der Schule. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem ethische, rechtliche und soziale Herausforderungen, die sich bei der Nutzung von KI in der Schule ergeben.
Nachdem jetzt eine gewisse Zeit seit unserem letzten Gespräch vergangen ist, sind wir jetzt noch einmal an die Uni gefahren, um mit den beiden über ihr letztes Projekt, aber auch über neue Erkenntnisse zu sprechen. Und wir haben das gemacht, noch kurz bevor dieses Papier der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission veröffentlicht wurde. Das heißt, das lag damals noch nicht vor und trotzdem interessanterweise sind ganz viele Dinge, die in diesem Papier drinstehen, auch in unserem Gespräch schon Thema gewesen. Aktuell beschäftigen sich die beiden auch mit der Frage natürlich, wie KI künftig im Unterricht eingesetzt werden kann. Und was den beiden absolut klar ist, KI wird und muss Einzug in den Schulalltag halten. Und zwar allein aus dem Grund, damit Schule nicht zu einem lebensfremden, abstrakten Ort wird. Das zumindest sagt Katrin Böhme.
Also die Frage, wenn jetzt die Lebenswirklichkeit der SchülerInnen sich immer stärker unterscheidet von dem, was in der Schule passiert, im Hinblick auf Digitalisierung, auf den Einsatz künstlicher Intelligenz, ist das, glaube ich, ein großes Problem. Und Schule ist ja ein träges System und braucht lange für Entwicklung. Und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man den Anschluss nicht verpasst. Also dass jetzt auch bildungspolitisch bestimmte Schritte unternommen werden, um KI sinnvoll einzusetzen und auch reguliert einzusetzen in den Schulen.
Ja, und das ist eben auch genau das, was diese Kommission auch will. Sie möchte Impulse setzen, sie möchte Schwerpunkte der Entwicklung vorgeben oder diese auch initiieren. Und dabei ist es ebenso wie für Katrin Böhme, auch für das Gremium längst keine Frage mehr, ob KI in die Schule gehört oder nicht. Das ist längst entschieden, sondern es geht eher um das Wie. Wie und in welcher Form sollte KI Einzug in den Unterricht halten?
Ja, dieses Wie ist eine ganz schwierige Frage. In diesem Papier stehen folgende Themen im Vordergrund. Das sind Textproduktion, Prüfungsformate und, Achtung, wieder ein sperriges Wort, Koaktivität mit einem Large Language Model. Was heißt das jetzt eigentlich, Koaktivität? Im Grunde genommen bezeichnet das die Interaktion mit einer KI. Also im besten Fall ist das ein Austausch zwischen Mensch und Maschine. Und der soll dann helfen, bessere Texte zu schreiben oder auch einfach Sachverhalte besser zu verstehen. Katrin Böhme und Janne Mesenhöller haben in ihrer Forschung mit einigen Szenarien genau dazu experimentiert. Janne Mesenhöller sagt dazu Folgendes.
Wir haben das jetzt beispielhaft gemacht für Schüler in der 5., 6. Klasse im Navi-Unterricht zum Thema wechselwarme Tiere und sie dann quasi ChatGPT sagen, hey, schreib dazu eine Klassenarbeit, gib mir doch mal Fragen aus und diese dann beantworten und dazu dann eine personalisierte Rückmeldung bekommen und haben uns dann da angeschaut, wie gut das denn gerade so funktioniert. Und da haben wir auf jeden Fall große Potenziale gefunden, zum Beispiel eben, dass die Rückmeldung unmittelbar ist, dass sie auch elaboriert erfolgt, aber eben auch teilweise, dass sie Fehler ist. Also ich glaube, da zeigt sich ganz gut, dass es einerseits eben große Potenziale gibt, aber eben auch Grenzen oder Probleme, die sich jetzt gerade noch zeigen. Und ich glaube, je weiter diese KI-Entwicklung fortschreitet, umso besser werden dann SchülerInnen auch KI für sich nutzen können.
Und wie jetzt genau im Unterricht damit gearbeitet werden kann, das gehört jetzt zu dieser, naja, Erprobungsphase, die ich am Anfang erwähnt hatte. Die soll ja zwischen Wissenschaft und Praxis stattfinden. Das hatte die SWK ganz explizit gefordert. Katrin Böhme hat uns dann noch einen weiteren Anwendungsbereich beschrieben. Und da geht es dann um die Unterstützung von Lehrkräften durch die KI.
Wenn wir uns einfach vorstellen, eine KI könnte zum Beispiel einen Brief an Eltern formulieren in einer anderen Sprache oder könnte aus bestimmten Notizen ein Anschreiben formulieren. Das sind Dinge, die würde ich eher in dem administrativen Bereich zuordnen. Da kann künstliche Intelligenz unterstützen. KI kann aber auch Lehrkräfte unterstützen bei der Unterrichtsplanung zum Beispiel, bei der stärkeren Individualisierung, Differenzierung von Lerngelegenheiten, gar nicht nur von Aufgaben, sondern auch der Frage, mit welchen methodischen und didaktischen Ansätzen kann gearbeitet werden im Unterricht.
Ich weiß gar nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, Cornelia, aber immer wenn Katrin Böhme und Janne Mesenhöller von Szenarien sprechen, dann beschreiben sie ausschließlich solche, in denen die KI-Systeme oder eben diese Large-Language-Modelle die Schülerinnen oder die Lehrkräfte nur unterstützen. Es geht also nie darum, dass ein solches System eine Aufgabe komplett übernehmen soll. Der Mensch, also die SchülerInnen oder die Lehrkräfte, behalten also stets die Kontrolle über diesen Prozess.
Ich glaube, das zeigt einfach, wie wichtig das ist, so eine lernförderliche Orchestrierung zu schaffen zwischen analogen und KI-basierten Inhalten.
Eine lernförderliche Orchestrierung zwischen Analog- und KI-Systemen. Das klingt komplex und im Grunde ist sie hier wieder unsere Koaktivität oder die Kokonstruktion zwischen Mensch und Maschine, von der du gerade gesprochen hast, Cornelia. Und in der Uni Potsdam hat man hierfür neben der Textproduktion auch noch andere spezielle Szenarien vor Augen, die dort untersucht werden. Eines davon beschäftigt sich mit dem Bereich des Feedbacks. Feedback selber ist ja für den Lernprozess enorm hilfreich. Das ist auch wissenschaftlich gut untersucht. Und auch dazu forscht man an dem Institut und hat gerade beim Verfassen von Texten bestimmte Szenarien vor Augen, zum Beispiel bei der Verbesserung von Schreibkompetenzen.
Feedback verstehen wir jetzt einfach als eine Rückmeldung. Und es ist aus empirischen Studien ganz klar, dass so ein Feedback sehr gut lernwirksam sein kann unter bestimmten Bedingungen. Wenn das zeitnah erfolgt, also wenn es nicht zu lange braucht, bis man dieses Feedback bekommt. Wenn das mehr ist als nur die Rückmeldung, das ist richtig oder falsch. Also wenn das elaboriert ist, sich tatsächlich auf die Art der Aufgabenbearbeitung bezieht. und wenn es motivierend ist. Also wenn es sozusagen zeigt, das und das ist toll oder da kann man anschließen. Und ich glaube, es geht, wenn wir jetzt an so ein Schreibsetting denken, wo ChatGPT ja sehr gut eingesetzt werden kann, ganz viel um dieses Rückmelden.
Und wenn diese Large Language Modelle so gut werden irgendwann, dass sie dazu in der Lage sind, eben diese personalisierte Rückmeldung von Feedback zu geben, aber die eben nicht oder die möglichst wenig Fehler beinhaltet, glaube ich, dass das eben ganz viele Möglichkeiten bietet und dadurch eben Lehrkräfte wahnsinnig entlasten könnte. Und zu einer anderen oder neuen Form des Lernens, wo auf die Bedürfnisse der einzelnen Lernenden viel besser eingegangen werden kann, so in der Zukunft möglich sein kann oder wird.
Und in genau diesem dialogischen Format, also in der, sagen wir mal, Interaktion mit diesen sprachbasierten KI-Systemen, darin stecken ganz, ganz neue und viele Potenziale zur Unterstützung von individuellen Lernprozessen.
Dann könnte dort ChatGPT im Grunde genommen so eine Art Sparring-Partner sein, der einem hilft, die eigenen Texte zu verbessern.
Ich glaube, dass es da vielfältige Möglichkeiten für SchülerInnen gibt. Vielleicht auch nochmal, wenn wir das aus so einer inklusionspädagogischen Perspektive betrachten, also generell KI-basierte Systeme mehr in so einer assistiven Funktion zu nutzen. Das heißt, zur Erweiterung von Teilhabemöglichkeiten am Unterricht, wie jetzt Screenreader-Softwares oder auch Übersetzungsprogramme. Oder aber auch die Möglichkeit, dass SchülerInnen das als kollaboratives Arbeitstool nutzen.
Ja, aber was die beiden hier beschreiben, das sind eigentlich Szenarien, die derzeit so noch nicht umsetzbar sind. Denn im Moment arbeitet die KI eigentlich mit allen möglichen Sprachdaten als Basis. Das heißt, sie arbeitet generisch. Und für das Einsatzgebiet, was wir ja gerade als Beispiel gehört haben, bräuchte es eigentlich eine künstliche Intelligenz, die spezifisch für den Bildungskontext bzw. für einzelne Fächer entwickelt wird. Und das muss man ehrlich sagen, das gibt es eigentlich derzeit noch gar nicht. Es gibt keine qualitativ hochwertige, fachspezifische Datenbasis. Und das ist eine Sache, die in diesem Papier von der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission auch erkannt wurde. Denn sie fordern genau das. Sie fordern die Entwicklung solcher sogenannter domänenspezifischer Systeme. Katrin Böhme und Janne Mesenhölle sind in ihrer Forschung ebenfalls an diese Grenzen gestoßen. Und können uns somit auch ganz genau erklären, was diesen aktuellen Systemen fehlt.
Also zum Beispiel alles, was die Verarbeitung von Audio-Inputs angeht oder die gleichzeitige Audio-Ausgabe zu einem Audio-Input, das ist sehr, sehr schwierig, KI-bezogen. Das heißt, schriftlich geht das ganz gut, im mündlichen Bereich ist das schwieriger. Und da, glaube ich, würde ich mich total freuen, wenn die Entwicklung da vieles ermöglichen, was wir uns jetzt vorstellen könnten, was, glaube ich, auch für sprachliches Lernen in der Schule von enormem Vorteil wäre, was aber technisch noch gar nicht realisierbar ist.
Eine solche Anwendung wäre vor allen Dingen hilfreich, um das Lesen zu erlernen.
Was man da gut machen kann, um das flüssige Lesen zu üben, also die Leseflüssigkeit zu trainieren, ist das Tandemlesen. Wenn beispielsweise ein guter Leser mit einer etwas schwächeren Leserin zusammen halblaut einen Text liest, das ist sehr wirksam, das muss man aber eben eine Zeit lang machen. Und dafür ist selten Raum jetzt in den Schulen. Nicht alle Lehrkräfte können das implementieren. Und wir hatten gedacht, ja, wie toll wäre das denn, wenn das zum Beispiel ein ITS, also ein intelligentes tutorielles System, eine KI übernehmen könnte und dann auch Feedback geben könnte zur Aussprache, wenn wir jetzt beispielsweise an SchülerInnen denken, die Deutsch vielleicht nicht als Familiensprache gelernt haben und Probleme haben auch mit der Artikulation an bestimmten Stellen oder wenn einfach auch im Lesen Fehler gemacht werden. Das wäre doch super, wenn das ITS mit einem Schüler oder einer Schülerin gemeinsam halblaut lesen könnte und dann auch Feedback geben könnte, wo hast du dich verbessert, wo können wir noch was üben und so weiter.
Das heißt, ich glaube, wir haben da aus so einer pädagogischen Perspektive ganz viele Ideen, wie es zielführend sein könnte, aber aktuell einfach technisch ist das so noch nicht möglich.
Wenn KI-Systeme also in der Lage wären, ein solches individuelles Lernen zu gestalten oder auch ein individuelles Feedback zu geben, also anders gesagt, wenn sie echte Lerntandempartner sein könnten, dann wären wir tatsächlich bei dieser Vision angekommen, die eine neue Art des Lernens beschreibt. Ja, vielleicht sogar eine neue Art der Schule beschreibt. Aber ich glaube, bei aller Euphorie dürfen wir dabei nicht den Fehler machen, uns zu sehr auf diese Maschinen zu verlassen. Meint zumindest Katrin Böhme.
Was mich auch sehr umtreibt, ist die Frage, ob man nicht im Grunde genommen, statt Menschen selbstständiger zu machen, eigentlich dazu verleitet, Reflexion aufzugeben, wenn ein KI-Tool im Grunde genommen einen Lernweg vorgibt, skizziert, Aufgaben vorschlägt, Inputs vorschlägt, Rückmeldungen gibt, ist man denn eigentlich dann noch in der Lage, selber zu reflektieren, was kann ich gut, was kann ich nicht gut, was möchte ich eigentlich lernen? Funktioniert das jetzt im Moment gerade oder verlässt man sich dann nicht eigentlich vollständig auf dieses intelligente System, das einen anleitet beim Lernen?
Auch die VerfasserInnen dieses SWK-Papiers sehen diese Frage kritisch. Und sehen es kritisch, wenn zum Beispiel bei der Texterstellung zu viele Aufgaben an ein KI-Modell abgegeben werden. Und deswegen haben sie ganz konkrete Vorstellungen entwickelt, wie man damit umgehen sollte. Und zwar sollte der systematische Aufbau von basalen Lese- und Schreibkompetenzen erst einmal ohne KI gerade in den unteren Jahrgangsstufen ganz klar im Vordergrund stehen. In der Grundschule sollte also erst einmal gänzlich ohne KI gelernt werden. Erst im Laufe der Sekundarstufe 1 sollte es laut SWK langsam digitale Tools geben, die zur Erstellung von Texten eingesetzt werden. Und erst ab der 8. Jahrgangsstufe wäre dann ein regelmäßiger Einsatz von solchen Large-Language-Modellen als Schreibunterstützung in allen Fächern überhaupt in Betracht zu ziehen. Und Cornelia, du merkst, das ist ziemlich bemerkenswert, denn in Bezug auf das Ausbilden von Lese- und Schreibkompetenzen empfiehlt die SWK also ein Stufenmodell. In der Grundschule gar kein KI-Einsatz für SchülerInnen, in der Sek 1 vereinzelt bei der Erstellung von Texten und erst ab Klasse 8 empfiehlt sie einen regelmäßigen Einsatz solcher Systeme in allen Fächern. Es geht ihnen also darum, das Lesen und Schreiben ganz traditionell erst einmal zu erlernen und erst dann sollte man diese neuen Technologien nutzen. Oder man kann es auch andersrum drehen. Sie halten also diese KI-Technik nicht für geeignet, um mit deren Hilfe diese grundlegenden Lese- und Schreibkompetenzen besser lernen zu können. Nein, erst wenn man diese hat, soll man KI-Systeme nutzen. Das heißt aber auch, dass dieses Feedback-Szenario, das Katrin Böhme und auch Jane Mesenhöller beschrieben haben, laut dem Papier der SWK in diesem Umfang eigentlich erst ab der Sekundarstufe 2 realisierbar wäre.
Ja, aber Christian, das ist ja genau der Punkt. Sekundarstufe 1 oder 2, das ist ja total umstritten. Es gibt nämlich auch Ansätze, die einen Einsatz ab der 4. oder 5. Klassenstufe befürworten. Das heißt, im Grunde genommen muss noch geforscht und erprobt werden, für welche Klassenstufe sich der beschriebene Einsatz von KI eigentlich eignet. Und das können wir erst tun, wenn es eben auch die entsprechenden Möglichkeiten an der Schule gibt. Man muss sagen, momentan kann das so noch nicht umgesetzt werden. Und dann gibt es da noch eine andere Frage. Was ist eigentlich mit dieser sozialen Interaktion zwischen Lehrkräften und SchülerInnen? Das ist ja ein ganz essentieller Bestandteil von Schule, der nicht durch den Einsatz von KI einfach ersetzt werden kann. Im Gegenteil.
Ich glaube, es muss eben ganz klar sein, dass wir weiterhin uns ein Lernen vorstellen, wo es auch und ganz zentral um soziale Interaktion geht, weil es eben auch darum geht, das Leben zu lernen, nicht nur bestimmte Inhalte. Und dafür, glaube ich, sind Lehrkräfte einfach unerlässlich und unersetzlich.
Es gibt aber noch einen weiteren wichtigen Aspekt beim Einsatz von KI in der Bildung, nämlich das große Thema der Bildungsgerechtigkeit. Die KI-Systeme, die es ja derzeit gibt, sind ja meist in privater Hand. Das heißt, die Zugänge zu qualitativ hochwertigen Angeboten sind mit Abo-Modellen und Kosten verbunden. Man muss sie sich also leisten können oder die Eltern müssen sich das leisten können. Das ist der eine Aspekt. Und der andere ist, dass schon jetzt vermutet wird, dass besonders gute und leistungsstarke SchülerInnen von KI-Systemen mehr profitieren als SchülerInnen, denen das Lernen ohnehin schwerfällt. Starke SchülerInnen werden stärker mit KI-Systemen und schwächere fallen dadurch weiter zurück. Die Schere geht also weiter auseinander.
Also diesen Schereneffekt und diese Vorteile von denen, die ohnehin gute Startchancen haben, die einfach sozusagen gute Lernvoraussetzungen haben, dass die halt auch besonders gute Lernerfolge erzielen können.
In dem Papier der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission hört sich das Ganze nicht ganz so pessimistisch an, weil eben auch noch konkrete Studienergebnisse dazu fehlen. Was man hier aber sieht, sind die Potenziale bei der Differenzierung. Denn auf der einen Seite können mit Hilfe von KI-Systemen Lernschwächen, zum Beispiel Rechtschreibschwächen, Leseschwächen oder Verständnisschwierigkeiten, gut ausgeglichen werden. Etwa wenn ein System Aufgaben oder Feedbackmeldungen entwickelt, die dann jeweils ganz individuell auf jeden einzelnen Schüler oder Schülerin abgestimmt sind. Auf der anderen Seite können aber SchülerInnen, die bereits hohe sprach- oder fachbezogene Kompetenzen haben, die KI nutzen, um die Qualität ihrer eigenen Texte noch zu steigern. Das heißt, was die SWK hier eigentlich beschreibt, ist eine Vorstellung, in der die KI-Systeme den Lehrkräften helfen, mit der Heterogenität innerhalb der Klassen besser umgehen zu können. Sie können also den Schwächen der Schülerinnen ganz individuell begegnen und gleichzeitig die Stärken noch mehr herausbilden, sodass letztendlich alle davon profitieren würden, zumindest in der Theorie.
Ja, die guten Schüler besser machen und die etwas schlechteren Schüler fördern, das ist wahrscheinlich so ein pädagogischer Traum, oder? Aber hat die KI eigentlich dieses Potenzial? Oder erleben wir dann doch ein Szenario, in dem die guten Schülerinnen die KI sozusagen kompetent und kritisch zur eigenen Verbesserung nutzen und die anderen weniger guten Schülerinnen mit ihren Schwierigkeiten allein gelassen werden? Das ist eine große Frage. Und eine Stellschraube, um diese Frage zu beantworten, könnten unter anderem die technischen Voraussetzungen an der Schule sein. Denn diese Schereneffekte, wie sie Frau Böhme erwähnt hat, haben oft komplexe Hintergründe. Und die haben eben, Christian, du hast es schon gesagt, auch viel mit dem jeweiligen Elternhaus zu tun. Insbesondere könnte also die finanzielle Ausstattung der Eltern in Zukunft darüber entscheiden, ob es überhaupt einen Zugang zu einem leistungsstarken KI-System gibt oder ob nur eine weniger umfangreiche Basisversion zur Verfügung steht. Und um hier Bildungsgerechtigkeit zu gewährleisten, müssen die Länder und Schulen Lösungen bereitstellen.
Und das ist im besten Fall dann eben beispielsweise an der Schule ein Large Language Modell verfügbar ist, also wo dann alle Schüler in das Gleiche nutzen. Natürlich weiß man nicht, was zu Hause getan wird, aber zumindest da zu versuchen, ähnliche Voraussetzungen einfach zu schaffen insgesamt.
So sieht es auch die SWK in ihrem Papier. Sie spricht nämlich davon, dass staatliche Organisationen sicherstellen sollten, dass alle Lernenden in Bildungseinrichtungen gleichermaßen Zugriff auf hochwertige KI-Systeme haben. In Frage kämen dafür zum Beispiel Lizenzmodelle über die Länder. Für Katrin Böhme und Janne Mesenhöller gibt es aber noch einen anderen Weg.
Der zweite Aspekt ist aus meiner Sicht Qualifikation, und zwar die Qualifikation der Lehrkräfte. Wenn Lehrkräfte diese Probleme kennen, also dass bestimmte SchülerInnen zu Hause diese KI-basierten Systeme nutzen können, weil die einfach zur Verfügung stehen, weil die Eltern vielleicht ChatGPT-4 einfach bezahlt haben, dann ist das was, was eben einfließt über diese Sensibilisierung, und das ist nur mit Qualifizierung zu erreichen. Das heißt, es ist wichtig, erst die Lehrkräfte KI-kompetent zu machen, damit die dann die SchülerInnen KI-kompetent machen können.
Lehrkräfte müssen also kompetent im Umgang mit KI gemacht werden. Die Qualifizierung von Lehrkräften ist und bleibt damit also ein wichtiger Faktor für den Einsatz von KI in der Schule. Und genauso heißt es auch in diesem Impulspapier, dass Lehrende allgemeine und fachspezifische mediendidaktische Kompetenzen brauchen. So steht es da drin. Sie müssen also nicht nur bei Lernenden diese allgemeine Medienkompetenz fördern, sondern sie müssen auch noch wissen, wie sich diese Large Language Modelle für die Inhalte ihres jeweiligen Fachs lernwirksam einsetzen lassen. Und das sind natürlich keine einfachen Fragen, aber genau damit beschäftigt sich die Uni Potsdam gerade intensiv im Rahmen des Projekts KISS Pro. Das ist ein Verbundprojekt von unterschiedlichen Universitäten und Forschungseinrichtungen, deren Leitung bei Katrin Böhme liegt. Und im Rahmen dieses Projekts sollen sogenannte Professionalisierungskonzepte im Bereich der künstlichen Intelligenz in Schrift und Sprache entwickelt werden.
Wir versuchen, solche Professionalisierungskonzepte zu entwickeln, also wirklich zu überlegen, auch im engen Austausch mit den Landesinstituten, mit Lehrkräften, was sind eigentlich die Themen, die für KI in der Schule relevant sind, wie kann man dafür qualifizieren, auch schon in der Lehramtsausbildung, wie kann man Lehrkräfte flächendeckend weiterbilden zu diesen Themen und wie kann man das auch nachhaltig sichern, also wie kann man da auch einen Transfer im Grunde genommen sicherstellen, dass das alle Lehrkräfte erreicht.
Im Kern wird also im Rahmen des Projekts überlegt, wie Lehrkräfte diese nötigen KI-Kompetenzen entwickeln können. Und dafür wollen Katrin Böhme, Jane Mesenhöller und ihre KollegInnen Fortbildungsmodule, Workshops, Videoimpulse und viele andere Materialien entwickeln. Doch das reicht ihnen noch nicht.
Es geht auch darum, beispielsweise konkrete Unterrichtsideen zu entwickeln. Also wie kann man in den sprachlichen Fächern, beispielsweise im Fach Englisch als Fremdsprache oder im Fach Deutsch, für die Sekundarstufe künstliche Intelligenz einsetzen. Wir beschäftigen uns auch mit sozialen Robotern, mit ITS, also weiterhin auch mit intelligenten tutoriellen Systemen und auch mit Transferfragen. Also wie kriegt man diese Ideen, diese Professionalisierungskonzepte, die wir entwickeln, in die Breite? Wie kann man das nachhaltig sichern? Und wir beschäftigen uns auch weiterhin mit diesen Fragen der ethischen, rechtlichen und sozialen Implikationen. Das heißt, das ist eine große Perspektivenvielfalt in diesem Projekt KISS Pro.
Die beiden Wissenschaftlerinnen arbeiten bisher mit ChatGPT. Klar, es ist ja auch derzeit am einfachsten zugänglich. Aber sie wissen natürlich auch, ChatGPT ist nicht datenschutzkonform. Das Impulspapier der SWK identifiziert genau an diesem Punkt drei problematische Ebenen. Und diese müssen eigentlich gelöst sein, bevor die KI Einzug in die Schule halten kann. Erstens, es braucht einen langfristig rechtlich sicheren Zugang zu KI-Systemen. Zweitens, es braucht KI-Systeme, die ethisch und nachhaltig sind. Und drittens, es braucht eine eindeutige Klärung zum Thema Urheberrecht und KI.
Das sind ja wirklich ganz schön dicke Bretter, die noch zu bohren sind und für die es ja im Moment noch gar keine richtige Lösung gibt. Das heißt ja im Umkehrschluss, um KI in der Schule nutzen zu können, führt eigentlich kein Weg an der eigenen Entwicklung für den Bildungsbereich vorbei. Aber Cornelia, wer soll das denn übernehmen? Und wenn das irgendjemand übernehmen würde, wie würde der Zeithorizont für die Einführung aussehen? Das scheint mir alles noch in so weiter Ferne zu liegen. Und das sind ja auch Fragen, auf die die SWK keine Antwort hat. Aber ich glaube, was wir festhalten können, ist, dass bei den WissenschaftlerInnen, sowohl der SWK als auch bei Katrin Böhme und Jane Mesenhöller, beim Blick auf die KI in der Bildung die Potenziale dieser neuen Technologien auf jeden Fall überwiegen. Nur die Frage, welche Schule am Ende dieser Entwicklung steht, das ist etwas, das haben wir als AkteurInnen des Bildungssystems oder auch wir als Gesellschaft selbst in der Hand, meint Katrin Böhme dazu.
Ich glaube mittlerweile, dass diese Digitalisierung der Schule sehr viel schneller voranschreiten wird und dass die Änderungen sehr viel tiefgreifender sein werden. Das heißt, was genau KI in der Schule alles leisten kann und wird, das haben natürlich wir Menschen in der Hand. Aber ich glaube, dass die Potenziale noch viel weitreichender sind. Ich glaube, dass Individualisierung sich eben nicht nur auf Aufgaben bezieht, sondern eben auf die Frage, wie wird gelernt? Also ist die Schule ein Ort, wo wir hingehen und dann wird in Gruppen von 30, 32 SchülerInnen gemeinsam mit einer Lehrkraft an einem bestimmten Fach in einer bestimmten Zeit etwas erarbeitet? Oder ist Schule ein Ort, wo man sich stark interessensgeleitet, auch entsprechend eigener Lernziele, Lernwünsche mit Dingen beschäftigt, die einfach für einen persönlich relevant sind, was nicht ausschließt, dass bestimmte Basiskompetenzen für alle SchülerInnen gesichert werden, das Lesen, das Schreiben, das Rechnen und so weiter. Aber diese Optionen für Individualisierung, also dass man nicht im gleichen Takt an den gleichen Gegenständen arbeitet mit denselben Methoden, das, glaube ich, ist etwas, was Schule ganz grundsätzlich verändern würde und wo man aber auch bereit sein muss für diese Art von Veränderung.
Hier sind wir wieder bei diesem Wie angekommen. Wie soll eigentlich der Einsatz von KI in der Schule genau aussehen und welcher Ort wird dann die Schule sein? Kann es weiterhin ein Ort sein, der Kinder und Jugendliche fördert, sie unterstützt und sie am Ende, so ist es ja das große Ziel, zu digital kompetenten, mündigen und das heißt eben auch kritischen Bürgern unserer Gesellschaft macht? Dieses Problem wird KI wohl nicht lösen. Eher im Gegenteil, die kritische Reflexion, das Einordnen und Beurteilen von Texten und Daten, das wird tatsächlich noch viel wichtiger und essentieller werden. Und man muss ehrlich sein, Christian, und ich denke, da sind wir uns auch einig, nie wird die Technik unsere sozialen Fragen lösen.
Mir ist vor ein paar Wochen auf einem Panel der Begriff des Technological Optimism über den Weg gelaufen und das fand ich sehr passend, nämlich dass wir bei ganz vielen technischen Neuerungen die Idee hatten, dass das jetzt alle Probleme lösen wird, sei es jetzt Lehrkräftemangel oder Klassenzimmer, die immer heterogener werden und das glaube ich halt nicht, dass KI jetzt da einfach nur, weil es existiert, alle Probleme lösen wird.
Ja, Christian, da zieht Frau Mesenhöller doch ein ihr gemischtes Fazit. Einerseits wird KI nicht so schnell und vielleicht überhaupt gar nicht standardmäßig im Klassenzimmer zu finden sein. Und ja, klar, alle Probleme werden wir damit auch nicht lösen können. Heißt aber auch, wir werden noch ganz schön viele Sendungen über KI machen. Wir sagen Danke an Katrin Böhme und Janne Mesenhöller für das Gespräch. Und wir freuen uns auf die nächste Sendung.
Da freue ich mich auch schon drauf. Und zum Abschluss bleibt mir noch der Hinweis auf unsere JWD-Plattform, auf der weitere Informationen und auch Unterrichtsmaterialien rund um das Thema KI zu finden sind. Die JWD-Seite ist zu erreichen unter jwd-bb.de. Außerdem sind wir auf Instagram zu finden. Dort heißen wir @jwd_bildung. Ja, und alle weiteren Ausgaben dieses Podcasts sind ebenfalls dort zu finden, auf unserer Seite jwd-bb.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Tschüss, sagen Cornelia Brückner
und Christian Richter. Tschüss.
Der JWD-Podcast KI in der Bildung ist ein Angebot des Bildungsservers Berlin-Brandenburg. Umgesetzt vom Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg, LISUM. Moderation Cornelia Brückner und Christian Richter. Konzept und Redaktion Christine Schön, Cornelia Brückner und Christian Richter. Produktion Tom Heidhoff. Alle Folgen des Podcasts sind verfügbar auf der JWD-Plattform unter jwd-bb.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.